Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Verstehen Sie sich eigentlich gut mit Ihren Eltern oder auch mit Ihren Kindern, wenn Sie welche haben? Sehr schön, wenn das so ist. Nach der Literatur müssten Sie damit in der Minderheit sein, denn die berichtet von sehr vielen hochproblematischen Beziehungen zwischen Kindern und ihren Müttern und Vätern. Zumindest in der Vergangenheit war das so. Wie Bücher heute davon erzählen, das können Sie sich anschauen bei den Buchempfehlungen der Lesart-Redaktion für den Monat Mai. Da geht es um lauter Romane und Sachbücher, die sich alle mit der Beziehung zu den Eltern beschäftigen. Und aus unserer Redaktion sind jetzt Kim Kindermann und Miriam C. hier in Studio gekommen. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo. Hallo.
Also die neuen Bücher, wie machen die das denn? Wie schauen die jetzt auf die Beziehung zu den Eltern?
Also in beiden Romanen, die ich jetzt mitgebracht habe, geht es so ein bisschen um das Erbe, was man von den Eltern mitnimmt. Und zwar nicht das gegenständliche Erbe, irgendwie Häuser, die man da vererbt bekommt, sondern das immaterielle Erbe. Also insbesondere das, was die Väter an ihre Söhne mitgeben. Das sind dann zum Beispiel sowas wie Verhaltensweisen, die man unbewusst übernommen hat und dann auch noch weiterlebt, auch als schon als Erwachsener. Kind. Und die werden jetzt reflektiert. Der Erzähler von Paul Brodowskis Roman Väter, der erkennt zum Beispiel irgendwann an sich immer so eine Vatergrimasse in seinem Gesicht. Also immer, wenn er wütend wird auf sein eigenes Kind zum Beispiel oder auf irgendeinen dummen Kommentar auf Facebook, dann verspannt sich so sein Kiefer und das nennt er dann immer oder erkennt er dann wieder als die Vätergrimasse. Und der Roman erzählt jetzt eben, wie dann der Erzähler diese Wut, diese Vätergrimasse, wie er darüber nachdenkt, ja, was hat das eigentlich mit meinem eigenen Vater, der Jahr 1933 war, zu tun? Der war auch in der NAPOLA, in der Nationalpolitischen Erziehungsanstalt, wo also die Nazi-Elite heranerzogen werden sollte. Was hat das alles noch mit mir und dann auch mit meinen eigenen Kindern, also mit den Enkeln dieser Nazi-Erziehung, was hat das damit alles noch zu tun?
Kim Kindermann, Sie sind bei den Sachbüchern unterwegs als unsere Redakteurin auf dem Gebiet. Wie sieht das da aus?
Ja, also das Sachbuch, das wir hier mitgebracht haben und das ich allein schon wegen seines Titels unglaublich unschlagbar finde, das nämlich heißt Nicht ohne meine Eltern, wo es darum geht einfach, wie sieht eine gesunde Beziehung zu den Eltern aus? Und die Autorin bescheinigt jetzt ihren Fallbeispielen, die sie zahlreich mitgebracht hat auf diesen 331 Seiten, bescheinigt sie, dass es da eine nicht so ganz aufgeräumte Beziehung gibt, dass es da eine Idealisierung der Eltern gibt, dass es da ein Festhalten an Erwartungen der Kinder durch die Eltern noch sozusagen abzuarbeiten gilt. Und sie fordert eigentlich ein bisschen auf, Abstand zu nehmen, kritisch auf das als Erwachsene, auf das erwachsene Elternteil zu gucken und sich damit so ein bisschen einzuordnen im Leben. Das macht sie ganz gut, wie ich finde, und rüttelt einen so ein bisschen auf. Es macht wirklich Spaß, das Buch zu lesen, weil man natürlich ganz schnell sofort an den eigenen Situationen ist, wo man mit Eltern aneinander geraten ist oder wo man merkt, hat mein Vater eigentlich gewollt, dass ich das werde oder meine Mutter, wie war die eigentlich und bin ich wie meine Mutter? Also das, was Miriam gerade schon erzählt hat, was in den belletristischen Titeln so interessant verhandelt wird, das wird hier sehr konkret auf die Füße gestellt mit der immer lautenden Appell, guck genau hin, nabel dich ab, weil, das ist das große Versprechen, erst dann kannst du eigentlich auch selbstbewusst und eigenständig im Leben stehen.
Sie beide beobachten das ja schon länger, dieses Feld sowieso, aber auch dieses Thema, wie das so in Sachbüchern und Romanen auftaucht. Jetzt ist es ja so, dass die Auseinandersetzung mit den Eltern ist ja, also spätestens mit dem Beginn der Moderne, so ein Dauerthema in der Literatur. Von Kafka gibt es ja berühmte Texte drüber, Franz Kafka, Thomas Mann hat darüber geschrieben und so weiter und so fort. Aber natürlich hat das Thema so seine Konjunkturen, ist mal mehr, mal weniger da. Wie war das denn in den letzten Jahren, dieses Thema Verhältnis zu Müttern und Vätern? Wie stark war das da?
Also für das Sachbuch kann ich tatsächlich sagen, dass es gab immer solche riesigen Themen, die sich aber nach Geschlechtern unterteilt haben. Also es ging dann ganz häufig um die Mütter hier, um die Väter dort. Väter war dann auf einmal ein ganz so wie eine Neuentdeckung. Mhm. Wir gucken uns die Vaterrolle an. Wie ist die Rolle? Es wird sehr kritisch untersucht. Was macht eben eine gute Beziehung aus? Dann eben, wie beeinflusst mich meine Mutter und all das. Aber es war eben nicht so sehr auf dieses Gemeinsame fokussiert. Also die Eltern als Team, die dann dem Kind ja sozusagen auch begegnen als Team, weil so ist es. Also damals würde ich sagen, gab es mehr eine Unterteilung. Und es ist eigentlich wie so ein kleines, schönes Puzzlestückchen. Erst die Mama, dann der Papa und jetzt sind sie beide dran sozusagen. Aber im Endeffekt geht es immer um dasselbe. Es wird hier wirklich immer verhandelt, wie gelingen gute Beziehungen. Weil gute Beziehungen können eben auch zwischen Kindern und Eltern neu verhandelt werden. Und das Schöne, was ich jetzt aus diesen Sachbüchern immer wieder mitbringe, ist, das hört nicht auf. Also das heißt nicht, weil ich jetzt 50 bin und meine Mutter 80, dass wir uns jetzt an die Rollen akzeptieren müssen, die wir da uns erarbeitet haben. Nein, die können wir auch noch ändern.
Ich finde das total interessant, Kim, wenn Sie sagen, im Sachbuch waren erst die Mütter, dann waren die Väter, jetzt sind aber die Eltern als Team dran. Die Belletristik hinkt noch ein bisschen hinterher. Wir sind erst bei den Vätern. Mal schauen, ob dann nächste Saison auch die Eltern als Team kommen. Aber es war wirklich auffällig. Letztes Jahr hatten wir eine große Welle an Romanen, die in die eigene Familienbiografie gehen und sich mit den Müttern und den Töchtern auseinandersetzen. Und jetzt sind wir aber erst, sag ich mal, bei den Vätern angekommen. Es gibt wahnsinnig viele Vater-Sohn-Erzählungen, wo dann natürlich auch immer Männlichkeitsbilder verhandelt werden in der Literatur.
Und was für Männlichkeitsbilder sind das? Ist das nach wie vor der patriarchale Vater, was ja so ein bisschen erstaunlich wäre, weil die Abarbeitung am patriarchalen Vater, die dauert ja auch schon Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte.
Ja,
ist
aber
das
sie
immer noch da?
Sie dauert an. Sie dauert an, würde ich sagen. Teilweise glaube ich auch, dass natürlich, also es geht viel eben um patriarchale Männerbilder. Teilweise kommen dann natürlich auch da Diskussionen wieder, die in den 70ern und 80ern sowas wie Männergruppen schon geführt haben. Wie können auch Männergefühle zeigen, wo muss man ein feministischer Verbündeter sein als Mann. Ich glaube, manche Entwicklungen muss tatsächlich jede Generation ein bisschen wiederholen. Mhm. Und manche neuen Elemente kommen aber rein. Zum Beispiel im Roman von Fikri Anil Altintash, der hat so einen fiktionalisiert biografischen Essay geschrieben, Im Morgen wächst ein Birnbaum. Und da geht es eben um einen Erzähler, der dem Autor sehr ähnlich ist, der wächst in Wetzlar auf und dessen Eltern sind aber in den 80er Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Und da geht es eben darum, welche Vorstellungen von Männlichkeit gibt es in diesem migrantischen Milieu? Was herrscht davor für eine Männerperformance auch in dieser hessischen Sozialbausiedlung? Der ganze Roman ist so eine sehr zärtliche Annäherung an den Vater, der eben eigentlich einen großen Schmerz mit sich führt, ihn aber sehr, sehr schwer zeigen kann.
Ich fand das ein tolles, darf ich ganz kurz sagen, ich bin ja aus Wetzlar. Ich habe dieses Buch natürlich ganz anders gelesen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ach, das sind die Jungs, die im Forum gehangen haben, wenn ich einkaufen gegangen bin. Der ist so ein bisschen jünger als ich. Nein, was ganz toll ist, ist, finde ich, wie er nochmal umreißt, was der Vater auch aus ihm macht. Weil natürlich gibt es diese Situation, dass man auf einmal etwas macht, von dem man weiß, dass es ganz mies war, was die Eltern gemacht haben, und man wiederholt es. Es ist so eine fast eine zwanghafte, wahnhafte Tätigkeit. Man beobachtet sich manchmal ja so dabei. Und er gibt es auch so eine Szene, die fand ich so ganz eindringlich. Da ist er mit seinem Neffen auf Reisen und behandelt den auf einmal so, wie sein Vater ihn behandelt hat. Also will sich durchsetzen, fängt an rumzuschreien, wenn er nicht das bekommt, was er will. Und jetzt auf einmal trifft er aber diesen Neffen, der schon ganz anders sozialisiert ist und der sich ihm widersetzt. Also der dann sagt, ey, sag mal, was geht denn hier ab? Und er merkt dann, nee, ich will ja wirklich auch gar nicht so sein. Und da beginnt sozusagen nochmal diese kritische Auseinandersetzung mit dem Vater, wird dann gelebte Auseinandersetzung mit dem Neffen. Und das ist natürlich was ganz Beeindruckendes, außer dass man jetzt ein Wetzlar-Feeling bekommt, dass dieses Buch nochmal so mitbringt.
Ist ja sowieso immer erschütternd, wenn man sich selbst wiedererkennt, was Sie schon angedeutet haben, ne? Dass man auf einmal so handelt wie der eigene Vater oder die eigene Mutter und denkt, mein Gott, was mache ich hier? Jetzt, weil Sie das gesagt haben, die Literatur ist da hinterher. Also Literatur und Sachbuch sind ja oft in verschiedenen Zeithorizonten unterwegs, ne? Weil viele Autorinnen und Autoren eben sich erinnern an ihre Kindheit, die dann logischerweise diverse Jahrzehnte zurückliegt, also aus anderen Zeiten dann oft erzählen, als Sachbücher das tun. Oder vielleicht auch Jugendbücher. Kim Kindermann, Sie sind ja auch für Kinder- und Jugendbuch hier bei uns zuständig. Wie ist das denn, weil wir gerade über Männerbilder gesprochen haben, im Jugendbuch heute mit den Männerbildern?
Genau, wir haben ja also tatsächlich finde ich im Jugendbuch ein bisschen anders als jetzt, also ja auch Belletristik, aber also für die Erwachsenenbelletristik geht es da häufig um kritische Auseinandersetzung im Sinne von sehr klar, sehr raff. Und wir haben hier ein Buch mitgenommen, Toffee heißt das. Das erzählt von einem Mädchen, die wirklich fliehen muss vor ihrem gewalttätigen Vater. Also das ist jetzt nicht mehr nur, ich gucke drauf und ich beschreibe das, sondern das ist aktiv fühlbar, was bedeutet Gewalt in der Familie. Und ich finde, da leisten viele Jugendbuchautoren und Autorinnen wirklich Großartiges, weil auch dieses Buch, das erschüttert, das nimmt einen mit, aber es appelliert auch immer wieder an so eine Kraft in sich selbst und zu gucken und eben zu sagen, ich halte nicht alles aus, was mir zum Aushalten aufgezwungen wird. Das ist eine ganz tolle Geschichte, sehr mitreißend, geschrieben in Versen, also nochmal so eine extra Special-Nummer. Mhm. Also ich war total begeistert von diesem Buch und ich fand, und deswegen haben wir es auch mitgenommen, weil es auch eben diesen Vater, diesen schrecklichen Vater, dem man wirklich nur entkommen muss und wollen muss. Und wie die das hier macht, also ganz, ganz eindrücklich.
Dann wüsste ich zum Schluss noch gerne, beziehungsweise ich habe zum Teil schon herausgehört, diese Bücher, die Sie jetzt zusammengestellt haben für unsere Empfehlungsliste, scheinen einem doch buchstäblich zu helfen, wenn man eine bessere Beziehung zu seinen Eltern hinkriegen will oder zumindest besser verstehen kann, was da so abläuft.
Ja, also bei Romanen kann man ja leider immer nicht so richtige Tipps rausarbeiten, die einem das dann mitgibt.
Aber Erfahrung vergleichen doch, oder?
Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist das Element. Die Bücher sind so persönlich geschrieben, dass man sich zwangsläufig dazu in eine persönliche Beziehung setzen muss. Ich glaube, das ist der große Reiz von solchen biografischen Familiengeschichten.
Und bei mir, klar, ganz klare Tipps zur Anleitung, ganz klare Hilfestellung, ganz klare Fragestellung, denen man sich stellen soll. Das ist natürlich ein bisschen, was das Sachbuch häufig macht, dass es einen aus der Komfortzone rausholt. Belletristik kann ich lesen und danach weglegen, mich zwar vielleicht ein bisschen erinnern,
naja.
Aber hier muss ich Arbeit.
Bücher über die Beziehung zu den Eltern. Thema unserer Buchempfehlung für den Monat Mai hier im Studio waren Kim Kindermann und Miriam C. aus unserer Redaktion hier im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Schwarze Milch der Frühe. Wir trinken sie abends. Wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken.
Die Todesfuge gehört zu den bekanntesten Gedichten Paul Celans. Klaus Reichert hat als Lektor beim Surkamp Verlag Celans Werk betreut und auch ein Buch über ihn geschrieben. Morgen erzählt er davon in Weimar. Der Kontakt zwischen Celan und Reichert reicht bis 1958 zurück, als der damals angehende Student den Autor anschrieb und etwas später in Paris besuchte.
Ich merke, dass ich ungelegen komme. Es ist Besuch aus Deutschland da. Im Hintergrund läuft eine Platte. Ich höre kurz hin und sage vorlaut, die Trio-Sonate aus dem musikalischen Opfer. Die Geigenstimme habe ich gespielt. Und zählt dann zu den Gästen, er hat die Musik gleich erkannt.
Klaus Reichert spricht morgen mit Katharina Raabe über Paul Celan in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Beginn ist 18 Uhr.
Kommst du mit dem Schreiben voran?
Es läuft gar nicht schlecht.
Es läuft gar nicht, oder?
Gar nicht, nein.
Depressiv in Palästina. Walid träumt vom Schriftstellerdasein, leidet aber unter Depressionen. Dabei geht es ihm eigentlich gut. Mit seiner Familie lebt er in Haifa und kann vom Fenster aus aufs Mittelmeer schauen. Im Film Mediterranean Fever, jetzt im Kino.
Es ist sicher schwer für Sie. Dinge, die für die meisten Menschen ganz normal sind, sind bei Depressionen plötzlich sehr schwer.
Ich habe das Gefühl, hier unser beider Zeit und das Geld meiner Frau zu verschwenden.
Mit der Karriere als Schriftsteller will es einfach nicht klappen. Der neue Nachbar und Kleinkriminelle Jalal soll helfen.
Ich schreibe einen Roman über die Unterwelt, einen Kriminalroman. Ich selbst habe keinen Bezug zu diesem Milieu, aber ich möchte, dass du mir bei der Recherche hilfst.
Ich verstehe schon, ich helfe dir natürlich.
Die individuelle Depression Walids soll für die gesellschaftliche Depression Palästinas unter Israels Besatzung stehen. Mediterranean Fever von Maher Haj, jetzt im Kino. Bekannt ist er als Auslandsreporter und Globetrotter Dennis Gastmann. Jetzt hat er einen Roman geschrieben, Dali, und stellt ihn heute in Barsinghausen vor.
Seit 60 Jahren durchquere ich die Meere. Doch heute traue ich meinen Augen nicht.
Schauplatz, die Andamaneninsel zwischen Indien und Thailand. Der junge Bellini, seine Familie und ihr Arbeitselefant Dali wollen dort ein neues Leben beginnen mit vielen Tücken. Dali und Bellini wachsen zusammen.
Weißt du, wer ich bin, mein Freund? Fragte ich. Doch Dali starrte honigfarben ins Nichts. Er wollte kaum den Rüssel heben. Seine Schläfen pulsierten. Sein Herz schlug schwer unter seiner Haut. Sein Atmen war bloß ein Ring nach Luft, ein klägliches Schnaufen und Stöhnen.
Dennis Gastmann, Dali. Die Lesung heute um 19.30 Uhr im Buchhaus am Tee in Barsinghausen, morgen in Osnabrück.
Das war Susanne von Schenk mit ihren Literaturtipps.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Schweizer Peter von Matt, das ist einer der anregendsten Denker und Schreiber in Sachen Literatur. Er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben über Glück und Unglück in der Literatur unter dem Titel Sieben Küsse. Sein neues Buch heißt Übeltäter, trockene Schleicher, Lichtgestalten, die Möglichkeiten der Literatur. Und das Buch hat die Kritikerin Katharina Teutsch für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Die Möglichkeiten der Literatur, die sind sehr vielfältig. Das zeigen, versuchen wir zumindest auch mit dieser Sendung jeden Tag zu zeigen. Wie geht jetzt denn Peter von Matt dieses sehr weite Feld an? Hat er sowas wie einen Leitgedanken?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, wie er das angeht. Man muss nämlich vielleicht vorausschicken, dass Peter von Matt hier keinen durchkomponierten Langessay oder sowas liefert. Er versammelt einfach verschiedene Festreden, Preisreden, Eröffnungsreden und die verfolgen jetzt nicht unbedingt ein gemeinsames Ziel. Und dennoch, ich greife jetzt mal den Untertitel auf, die Möglichkeiten der Literatur, geht es darum, was Literatur anthropologisch gesehen sozusagen ist. Also was liefert sie uns, was kein anderes Diskurssystem schafft? Und da wäre dann seine Generalthese, dass die Literatur quasi ein altes Schisma wieder ausgleichen kann, nämlich die Trennung von Mythos und Logos, moderner gesagt von Geistes- und Naturwissenschaften.
Auch ein großes Feld. Und wie steigt er da ein? Wo setzt er an für dieses große Thema?
Ja, in der Tat ein sehr großes Feld. Also der erste Essay heißt Im Streit der Fakultäten und da erzählt von Matt nochmal, wie sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts die wissenschaftlichen Disziplinen immer weiter voneinander entfernen, wegbewegen. Also Goethe ließ seinen Faust noch Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch Theologie, wie es heißt, studieren. Der Kleist urteilte dann ganz wenig später, also kurz vor seinem Tod, 1811, dass die Menschen sich in zwei Klassen einteilen ließen, und zwar in die Klasse, die sich auf die Metapher versteht und die Klasse, die sich auf eine Formel versteht. Und C.P. Snow verkündet dann 1959 in seinem berühmten Buch The Two Cultures, also ich mache jetzt einen großen Sprung, das Ende des Universalgenies, also des philosophierenden Physikers, der nebenbei auch noch Gedichte schreibt.
Und jetzt die Literatur selber. Welche Möglichkeiten hat die da konkret? Sie haben es schon knapp angerissen, aber können Sie uns das noch ein bisschen erklären? Was schreibt da Peter von Matt? Welche Möglichkeiten sieht er da?
Ja, das ist jetzt das Interessante. Von Matt sagt, die Literatur, die kann zum Beispiel Metaphern. Also komplexe Dinge können in rhetorischen Figuren komprimiert, vermittelt werden und auch verstehbar gemacht werden. Und jetzt sagt er so eine Formel wie Einsteins E gleich mc Quadrat, die hat die gleiche geschliffene Präzision wie eine Metapher in der Literatur. Literatur hat aber noch viele andere Erkenntnismöglichkeiten, sagt der Autor. Sie hat zum Beispiel Zugriff auf uralte Erzählungen von elementaren menschlichen Konflikten, also Treue, Rache, Einsamkeit, Fremdheit, Fremdheitsgefühle, Familie mit allem, was das heißen kann in archaischen, aber auch in modernen Zusammenhängen. Und hier kann auch die zeitgenössische Literatur sozusagen aus dem Vollen schöpfen.
Und dieses erstmal abstrakte Beschreiben der Möglichkeiten unterfüttert Peter von Matt das dann auch mit Beispielen? Macht er das plastisch, was er da eigentlich meint mit?
Genau, er hat so in jedem dieser Essays fokussiert auf bestimmte Beispiele der Literaturgeschichte. Also zum Beispiel lebt die Orestie von Aischylos als Familientragödie weiter in Shakespeares Hamlet, der wiederum seit der Romantik in Deutschland verehrt wird und bis heute übrigens zu den meistgespielten Autoren an deutschen Theatern gehört, im Gegensatz zu anderen gleichrangigen Klassikern. Oder der Don Quixote, der steht für den aussichtslosen Kampf gegen Windmühlen. Michael Kohlhaas steht für die Differenz von Recht und Gerechtigkeit. Oder denkt man an Dr. Jekyll und Mr. Hyde, da geht es um die unheimliche Ambivalenz des Subjekts. Also das sind alles Themen, die viel älter sind als die Autoren und deren literarische Entwürfe in der Moderne.
Und sind das jetzt alles Sachen, also mir kommt davon auch vieles bekannt vor, von dem, was Peter von Matt da anspricht. Wirft das jetzt trotzdem ein neues Licht? Haben Sie da was gefunden, was Sie jetzt persönlich irgendwie begeistert hat an diesen Texten?
Ja, man muss sagen, es ist nicht alles gleich spannend in diesem Band. Es sind eben, wie gesagt, zum Teil Festreden, die so ein bisschen allgemeingültigen Charakter haben. Aber es gibt einfach ein paar interessante Lektüren, die man so mitnimmt. Ein Beispiel, das mir irgendwie imponiert hat, da geht es um den Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann, 1845 erschienen. Und da fragt von Matt, warum dieses Kinderbuch eigentlich so erfolgreich werden konnte, vor allen Dingen auch bei Kindern erfolgreich werden konnte. Und seine Erklärung ist dann eben die, die Kinder kämpfen jeden Tag einen Kampf mit ihren Eltern gegen die Notwendigkeiten des Alltags. Also etwas in ihnen will sich gegen die geltende Ordnung, die ja gleichzeitig ihr Überleben sichert, also sowas wie Essen, Waschen, Schlafen gehen, gepflegt werden, wenn man krank ist. Die wollen sich aber irgendwie intuitiv dagegen auflehnen. Etwas in ihnen will also, würde von Matt sagen, zurück zum anarchistischen Ursprung. Und der Autor spricht von einem Dasein im puren Behagen vor aller Kultur. Und da wären wir dann wieder beim Ursprung, beim Mythos und beim Anfang unseres Beitrags hier heute. Der Struwwelpeter, der kommt von ganz, ganz weit her und deswegen übt er eine ungebrochene Faszination auf uns aus. Und das ist eben so ein Beispiel, wo die mythische Erzählung, die irgendwie von den Naturwissenschaften so abgelöst und auch entwertet wurde, in der Literatur wieder so eine Anschlussfähigkeit findet, uns zurück zu unseren Ursprüngen zu führen.
Und davon erzählt oder darüber schreibt Peter von Matt in seinem neuen Buch Übeltäter, trockene Schleicher, Lichtgestalten, die Möglichkeiten der Literatur. Erschienen im Hansa Verlag mit 240 Seiten. Für 26 € ist das Buch zu haben. Vielen Dank an Katharina Teutsch. Die jüdischen Familien, die konnten damit nicht rechnen. Die Familien, die aus Nazi-Deutschland nach Argentinien geflohen waren, dass sie dort später Tür an Tür mit Nazis wohnen würden. Davon erzählt der argentinische Schriftsteller Ariel Magnus in seinem neuen Buch mit dem Titel eben Tür an Tür. Er kommt selbst aus einer deutschen jüdischen Familie, die sich nach Argentinien gerettet hat. Heute lebt Ariel Magnus in Berlin und dort hat ihn mein Kollege Dirk Fuhrig getroffen.
Ich bin mit Ariel Magnus in einem Café in Berlin-Kreuzberg verabredet, nicht weit vom Landwehrkanal.
Ich mag diese Stadt sehr gerne. Es ist die Stadt meiner Großeltern, die Mutter meines Vaters hat hier gelebt.
Als er Mitte 20 war, hat der Enkel jüdischer Immigranten, die vor den Nationalsozialisten in Buenos Aires Zuflucht gesucht hatten, in Heidelberg und an der Humboldt-Universität Berlin studiert.
Ich habe hier bis 2005 gelebt und seitdem ich zurück in Buenos Aires war, habe ich immer wieder gewollt, nochmals hier zu leben, jetzt als Schriftsteller und nicht als Student.
Der 47-Jährige trägt zur Glatze einen dichten Bart, der Kinn und Oberlippe umschließt. Hier im Gräfekiez kann er gut als kosmopolitischer Hipster durchgehen. In seiner Muttersprache Spanisch hat der 1975 in Buenos Aires geborene Schriftsteller ein halbes Dutzend schelmischer Romane veröffentlicht. In den meisten stand die Geschichte seiner deutsch-jüdischen Familie im Mittelpunkt. Das neue Buch, Anlass unseres Treffens, hat er zwar noch in Argentinien, aber auf Deutsch geschrieben.
Und es ist so entstanden, ich war in einer Lesereise mit dem vorigen Roman oder vorvorigen Roman, Die Schachspieler von Buenos Aires. Und da wurde mir gefragt in einer Lesung, wie ist das Zusammenleben von Juden und Nazis in Argentinien. Und da habe ich ein paar Anekdoten von meiner Familie erzählt. Und da war zufällig meine Verlehrerin dabei. Und sie hat gemeint, darüber musst du ein Buch schreiben. Ich war wie, meinst du, es ist doch bekannt. Nein, es ist nicht so bekannt.
Mit einer dieser nahezu unglaublichen Anekdoten eröffnet Ariel Magnus sein Buch. Tür an Tür. Im selben Haus wohnten anfangs seine aus Deutschland geflohenen Großeltern in der Hauptstadt Argentiniens mit einem anderen deutschen Ehepaar.
Das Haus lag in der Monroe-Straße Nummer 4140 am Rande von Belgrano, dem deutschesten Kiez der argentinischen Hauptstadt. In eine der beiden Erdgeschosswohnungen zogen meine Großeltern ein, ohne zu ahnen, welche Nachbarn im oberen Stock wohnten. Sie hießen Winkler. »Hitler hat so wenige von euch getötet«, sagte Frau Winkler, wenn sie einen guten Tag hatte. An allen anderen Tagen kamen nur Schimpftiraden.
Eine wahre Begebenheit, mit der der Schriftsteller die bizarre Gemengelage in einem Land auf den Punkt bringt, das zunächst jüdische Flüchtlinge aus Deutschland hereingelassen hatte, nur um ein paar Jahre später zahlreiche Täter mehr oder weniger bereitwillig ebenfalls aufzunehmen. Josef Mengele, Adolf Eichmann und andere.
Es gab Antisemiten unter den Militären. Perón hatte antisemitische Minister auch.
Juan Perón, der 1946 erstmals Staatspräsident des südamerikanischen Landes wurde. Aber auch die argentinischen Juden waren keinesfalls eine geschlossene Gruppe. Im Gegenteil. Ariel Magnus erzählt mir, wie er in Buenos Aires aufgewachsen ist, als Argentinier, aber eben als Kind und Enkel von Jeques im deutschen Stadtteil Belgrano.
Das Jüdische war die gewünschte Identität, wie meine Eltern mir geben und unsere Brüder geben wollten. Aber ich kann kein Hebräisch und ich bin nicht religiös geworden. Und ich habe Deutsch studiert und jetzt lebe ich in Deutschland etc. und nicht in Israel. Also es war schon ziemlich deutsch.
Mit Ostereiersuche und vor Süßigkeiten platzender Schultüte. So steht es in seinem Buch, in dem er aus eigenen Erlebnissen und den Erzählungen seiner Verwandten ein fesselndes Panorama deutschen und jüdischen Lebens am Rio de la Plata zeichnet. In Tür an Tür steckt viel schnoddriger Humor, viel Ironie, was dieses Sachbuch zu einem farbigen, extrem eindrucksvollen Zeitporträt macht. Und was kommt von ihm als nächstes, frage ich ihn. Der Roman, an dem er arbeitet, spielt, so verrät er mir zum Schluss, auf dem Tempelhofer Feld, also gerade hier um die Ecke. Der Held, ein syrischer Flüchtling, der in dem dort eingerichteten Containerdorf lebt. Ariel Magnus hofft, dass er das Buch in Ruhe beenden kann. Den Krieg Russlands gegen die Ukraine hält er für eine extreme Gefahr.
Es war auch interessant, in meine Familie zu fragen, wie das war, weil man denkt als Enkel, wieso bist du da geblieben? Es ist immer wieder diese Frage, was hätte ich gemacht? Also, wieso bist du so lange in Deutschland geblieben? Jetzt leben wir in einem Krieg und wir sind immer noch da und trinken unseren Kaffee und sollte es in 2 Jahren hier Bomben fallen, werden unsere Enkelkinder sich fragen, wieso sind die da geblieben? Waren die blöd? Haben die das nicht gesehen? Etc.
Und durch die Erfahrung seiner Vorfahren mit Krieg, Gewalt und Flucht hat der Schriftsteller womöglich ein besonderes Sensorium entwickelt für bedrohliche Entwicklungen. Eine Rückkehr ins wunderschöne, aber wirtschaftlich darbende Buenos Aires ist für den deutsch-argentinischen Schriftsteller eine Option.
Und sein Buch, das Buch von Ariel Magnus, Tür an Tür, Nazis und Juden im argentinischen Exil, das ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Heute kommt Walter P. mit Neuigkeiten nach Hause.
Ich sag dir, in der Firma tut sich was. Alle, die bisher bis spät in die Nacht arbeiteten, wollen jetzt nur noch schwimmen.
Na und? Na gut, ist doch gesund.
Naja, in jedes Pfützchen auf der Straße stürzen sie sich, durchmessen es wieder und wieder bis zur Erschöpfung. Dann nach dem Heraussteigen stellen sie ihre Unansehnlichkeit fest. Und dann fangen sie an zu singen. Stehen da und singen.
Was? So hart, so bitter ist ihr Leben?
Nein, nicht so. Sie sind glücklich. Sie singen. Wie schön, sage ich mir. Also Ruhe. Nur Ruhe.
Sterne schauen?
Nee.
Nicht?
Nee.
So ein Fernrohr, da holt man sich was nah heran. Und wenn es nicht die Sterne sind, vielleicht der Mond?
Nee.
Entschuldigung, ich kann auch weiter.
Den Zwischenraum, bitte. Das zwischen den Sternen. Das schaue ich mir an.
Das Dunkel?
Ja.
Ist das nicht zu dunkel, das Dunkel?
Ich sehe nichts.
Doch, doch.
Sie sehen, ja. Aber ich erkenne nichts.
Schauen Sie ruhig weiter. Und warum? Warum sehen Sie sich nicht den Mond an?
Weil der mich nicht interessiert.
Meine Tochter, mein Sohn, die lesen überhaupt keine Bücher mehr, obwohl ich ihnen doch so gute Sachen empfehle. Die Klage, die höre ich ziemlich oft von Müttern oder Vätern, aber das sind natürlich nur Einzelstimmen. Wie das insgesamt aussieht mit den jungen Menschen und den Büchern, das hat sich der Börsenverein des deutschen Buchhandels angesehen, zusammen mit dem Buchlogistiker Libri bei einer neuen Studie. Und darüber spreche ich jetzt mit Thomas Koch, er ist der Pressesprecher des Börsenvereins. Guten Tag, Herr Koch.
Ja, guten Morgen.
Vor einiger Zeit hat eine andere Studie ermittelt, dass die Zahl der Buchkäufer insgesamt deutlich zurückgegangen ist. Wie ist das denn bei den jüngeren Menschen? Kaufen da auch immer weniger Bücher?
Tatsächlich beschäftigt uns dieses Thema schon länger. Die Zahl der BuchkäuferInnen geht zurück über die letzten Jahre und das ist auch bei der jungen Zielgruppe so. In den letzten 5 Jahren ist die Zahl der BuchkäuferInnen bei den 16- bis 29-Jährigen um 18% zurückgegangen. Und das ist natürlich zurückzuführen auf die große Medienkonkurrenz, die es aktuell gibt. Social Media, YouTube, Netflix und Co. Nehmen viel Raum ein im Leben der Menschen und der jungen Menschen. Und das rüttelt rüttelt uns natürlich auf, denn der Lesenachwuchs ist für die Branche, aber auch für die Gesellschaft natürlich sehr, sehr wichtig.
Andererseits hat Ihre Studie aber auch, wenn man so will, eine gute Nachricht. Es wird trotzdem mehr Geld für Bücher ausgegeben, auch von den Jüngeren, oder, wenn ich es richtig verstanden habe?
Genau, das ist das Erfreuliche. Es gibt zwar weniger junge Menschen, die aktuell Bücher kaufen, aber die, die kaufen, die sind sehr, sehr kauffreudig und da gibt es wirklich sehr erfreuliche Ergebnisse. Die Zahl der gekauften Bücher ist zum Beispiel um 24% gestiegen in dieser Altersgruppe und auch die Ausgaben um 8%. Und ganz spannenderweise sind die 16- bis 19-Jährigen sogar noch besonders kauffreudiger und das stimmt positiv.
Wobei man insgesamt, wenn man sich so anschaut, also einerseits kaufmännisch gesehen natürlich schön, dass mehr Geld auch gerade von dieser Altersgruppe für Bücher ausgegeben wird, aber dass die Zahl eben derer, die überhaupt Bücher kaufen, zurückgeht, das ist ja eher ja, eine traurige Nachricht, oder?
Genau, und das nehmen wir auch sehr, sehr ernst. Das gibt es auch gar nicht wegzudiskutieren. Aber da greift zum Beispiel eben genau das an, was wir machen wollen. Wir wollen mit der Branche zusammen Wege entwickeln, wie wir junge Menschen auch besser ansprechen können. Deswegen lädt Libri nächste Woche auch über 100 unabhängige Buchhandlungen ein zum Libri-Campus. Und da wird es eben neben dieser Studie, werden auch Ergebnisse von Gruppendiskussionen mit jungen Menschen vorgestellt. ExpertInnen sind vor Ort. Und da möchten eben Buchhandlungen auch einen Teil beitragen, Ideen zu entwickeln, wie kommen wir denn an die junge Zielgruppe ran?
Und an die heranzukommen, haben Sie sich auch angesehen für die Studie. Wie kommt man denn an junge Menschen heran? Ja, wahrscheinlich über soziale Medien, da wo sie halt unterwegs sind, oder?
Genau, also die Studie hat auch ergeben, dass fast jeder fünfte für Bücher ausgegebene Euro von den 16- bis 29-Jährigen schon auf Empfehlungen in sozialen Netzwerken und auf InfluencerInnen zurückgeht. Und bei den 16- bis 19-Jährigen ist es sogar jeder vierte Euro. Und da ist natürlich gerade im Moment TikTok sehr im Trend. Unter dem Hashtag BookTok gibt es schon milliardenfach Buchempfehlungen auf ganz andere emotionale Art, kurze Art, prägnante Art. Und das ist eben ein Weg, den auch schon viele, viele AutorInnen, Buchhandlungen und Verlage auch nutzen, um da auch eben nochmal die jungen Menschen gezielt anzusprechen.
Weil Sie gerade gesagt haben, demnächst wird es ein Treffen geben, um da Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam zu überlegen, was man da tun könnte. Gibt es da jetzt schon erste Ideen, die Sie da diskutieren wollen? Können Sie uns da schon einen Einblick geben?
Also sicherlich ist ein Thema ganz wichtig, dass die jungen Menschen in der Buchhandlung zum Beispiel das auch finden, was sie zum Beispiel bei TikTok gesehen haben. Und eine erste kleine Initiative ist schon, dass es jetzt auch offizielle TikTok-BookTok-Bestsellerlisten gibt. Die veröffentlicht das Börsenblatt regelmäßig zusammen mit Media Control, dass zumindest auch schon mal die Buchhandlung sehen, das ist hier voll im Trend, da mache ich einen Büchertisch, das biete ich an. Aber natürlich geht es auch darum, vielleicht auch Veranstaltungsformate noch mehr zu entwickeln für junge Menschen, weil es gibt wirklich viele Menschen, viele junge Menschen, die auch eine richtige Fans sind von Serien, von Fantasy, von Romance. Und die gilt es eben weiterhin auch zu begeistern.
Bücher und junge Menschen, wie die zusammenkommen, hat sich eine Studie des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels angesehen, zusammen mit dem Buchlogistiker Libri. Und wir haben gesprochen mit Thomas Koch vom Börsenverein. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen.